bin ich nicht weit weggegangen und habe zwei spannende, völlig verschiedene Menschen getroffen, mit denen können reden und viel Neues erfahren. Die Wilma Bockelmann ist aus dem Norden von Deutschland als junges Mädchen in die Schweiz gekommen. Und Sven Streit ist halb so alt wie sie und wohnt 5 Minuten von mir weg, ist Hausarzt und Prof an der Uni Bern. Lassen Sie sich von diesen zwei Menschen in zwei völlig verschiedene Welten entführen. Das Gespräch mit dem Sven haben wir im Garten aufgenommen. Dabei sind auch die zwei Hunde gsi, wo sie manchmal im Hintergrund ein bisschen hören. Und Wilma ist zu mir in die Stube gekommen. Gehen wir zuerst zum Sven Streit.
Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, bist du gerade auf dem Weg an eine internationale Begegnung. Ich glaube, es war Schweden und das hat mich ein paar interessiert. Wie geht das mit diesen internationalen Begegnungen?
Ja, wir waren gerade im Zoo und ich war unterwegs nach Göteborg. Und das ist eine Konferenz von Leuten, die ein ähnliches Profil haben wie ich. Sie sind in der Praxis und machen Forschung. Und das ist ein Netzwerk mit einer Abkürzung, heisst EGPRN, European General Practice Research Network. Und das heisst, an Forschung interessierte Hausärzte und Hausärztinnen übersetzt. Und das Netzwerk gibt es seit über 50 Jahren und das trifft sich 2-mal im Jahr, immer in einer anderen Stadt. Auch nicht so in typischen Touristenorten, sondern eben so ein bisschen auch nah bei den Leuten. Und in diesen Treffen kann man ganz viel erleben und austauschen. Und das hätte ich dir, glaube ich, interessiert, wenn du das gehört hast.
Ja, das nah bei den Leuten, das ist ja das, was euch Hausärzte ausmacht. Aber du arbeitest ja auch noch in der Forschung. Was forscht ihr denn da? Ich kann mir das gar nicht so vorstellen.
Ja, die Frage höre ich dir auch, wenn jemand bei uns eine Dissertation machen oder Masterarbeit. Ich glaube, unser Fachgebiet hat den Vorteil, es ist so breit, man kann von Herz zu Lungen, Nieren, wie sozusagen alles und vieles beforschen und gleichzeitig, glaube ich, muss man ja auch ein bisschen wie Themen haben. Man kann, glaube ich, auch nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Mhm. Und ich persönlich kümmere mich um Themen von, wie kann man mehrere Medikamente irgendwie optimal einsetzen, dass das miteinander geht und nicht gegeneinander, dass die richtigen sind, nicht die falschen. Und ein zweites Thema, das mir am Herzen liegt, ist das ganze Thema Nachwuchsförderung. Wie können wir das sicherstellen, dass wir genügend Fachkräfte haben in dieser Grundversorgung. Und so tut jede forschende Person wie so ein bisschen ein Thema verfolgen. Aber ich glaube, man kann auch zusammenfassend sagen, auch was IGPRN macht, man macht im Prinzip Versorgungsforschung. Man tut nicht das Medikament entwickeln, man tut es nicht auf den Markt bringen. Aber wir wollen schauen, wenn es dann auf dem Markt ist und es wird breit eingesetzt zum Beispiel oder auch sonst eine Behandlung oder eine Diagnose, wird sie richtig eingesetzt bei den richtigen Leuten und wird das Ziel auch erreicht, das diese Massnahmen wollen.
Wie gehst du denn da vor? Hast du da Probanden oder wie machst du das?
Wie ich vorgegangen für so Forschung zu machen, ist so, dass ich lerne wie jedes Jahr etwas Neues dazu. Ich habe damit angefangen, dass mich interessiert hat, dass wir Forschung nicht nur über die Hausärzte machen, zum Beispiel, sondern
also
mit den Hausärzten.
Ja.
Weil das ist eine Zeit, wo ich angefangen habe, da hat man sich gefragt, ja, was, warum machen das die Hausärzte innen, warum machen sie es nicht? Und ich habe, mein Interesse war dann, dass man sich fragt, ja, warum machen wir das denn? Und nachher ist es zum Beispiel darum gegangen, über unnötige Medikamente zu reduzieren oder zu stoppen. Wir machen eine Studie so mit einem Magenschoner. Und da haben wir wie gemerkt, wir können nicht einfach nur über die Menschen Forschung machen, wir müssen sie einbeziehen. Das hat auch der Geldgeber, das ist der Schweizerische Nationalfonds, auch so wollen, dass wir so Forschung mit Betroffenen entwickeln. Und ich habe das spannend gefunden für mich als Studienleiter, dass ich die Kontrolle auch aus meinen Händen rausgebe. Das heisst, wir machen eine Fokusgruppe, Panel oder Austauschgruppe mit Hausärztinnen und mit eben Patientinnen und erfahrt dann, wie man diese Art von Studien machen muss.
Also dann bist du bei deinen Forschungen sehr darauf angewiesen, dass deine Kolleginnen und Kollegen mitmachen. Haben sie denn wirklich Interesse daran?
Ja, und jetzt nicht mehr so. Oder sagen wir, sie haben nicht mehr so Zeit dafür. Das ist das, was wir leider sehen. Die Art von Forschung, die ich angefangen habe, vor etwa 10 Jahren, da haben sie sehr viel Interesse gehabt, zu mitmachen. So endlich mit uns statt über uns. Und wir haben es probiert, so leicht und einfach für sie zu machen wie möglich, nicht auf Papier, sondern online und so weiter und Themen mit ihnen statt über sie. Und jetzt merken wir auf der einen Seite, es ist schön, die sogenannte Akademisierung von Hausarztmedizin schreitet voran, es gibt immer mehr Institute, mehr Forschende und darum auch mehr solche Arten von Studien, also zum Beispiel Umfragen oder dass sie Leute rekrutieren. Und gleichzeitig sind wir in einer Situation von einem Hausärztemangel, wo einfach dann, wir merken, die Leute haben nicht mehr Zeit für Fortbildungen, nicht mehr Zeit für Hobbys und eben auch nicht mehr fest für die Forschung. Mhm. Und das macht es uns schwerer.
Und dann ist es natürlich einfacher, einfach jemandem 10 verschiedene Medikamente zu geben, zum Beispiel im Altersheim, wenn man Zeit nicht hat, um das jetzt genau nachforschen.
Ja, das ist gerade eine gute Ausgangslage, oder mit Alters- und Pflegeheim und vielen Medikamenten, das wissen wir, das kommt sehr oft vor. Es ist auch das Setting, wo häufig unnötige Medikamente abgegeben werden, das Setting, das auch ein Problem machen kann. Und gleich muss man auch ein bisschen das rundherum sehen, oder? Das mit dem möglicherweise unnötig, das sind immer auch Expertenmeinungen. Und das heisst noch nicht, das ist die gleiche Meinung wie die Pflegefachfrau oder die Apothekerin oder der Arzt, der die Menschen begleitet. Und nachher ist man in einem Pflegeheim auch in einer Situation, wo das Team vielleicht auch froh ist, dass es gewisse Reserven gibt, dass man nicht zur Nacht muss jemandem anrufen, jemand kann nicht schlafen, was kann ich denn geben? Und ja, und das ist auch ein Forschungsprojekt, das wir haben. Deprescribing oder Medikamentstopp und reduzieren in Pflegeheim. Da sind wir mit dem Kanton Bern im Kontakt, um so ein Projekt zu lancieren, damit Pflegende, Apothekerinnen und Hausärzte oder eben Heimärztinnen gemeinsam können wie entscheiden, wie der Herr, beim Herr Meier oder Frau Müller, welches sind geeignete Medikamente.
Ich habe nur einfach festgestellt, dass das manchmal gar nicht so interessiert, weil es so wenig Zeit hat pro einzelnen Patient.
Ja, und gleichzeitig würde ich sagen, es ist manchmal auch ein bisschen ein Schwarz-Peter-Schieben, weisst du? Ich glaube, und in dem Projekt, was wir machen wollen, ist eben der Dialog aufmachen. Das heisst, die Leute auch abholen. Also ich glaube, man muss da wie eine gemeinsame Basis und Haltung auch wahrnehmen. Aber ich will überhaupt nicht abstreiten, das sehe ich als Hausarzt auch, wenn sehr viel läuft und dann hat man noch mehr Patienten und noch einen Notfall und dann kommt jemand mit 10 Medikamenten, dann muss man wirklich sehr präsent sein, um dass sich auch immer wieder vergewissern, stimmt das noch, muss man etwas anpassen. Und ich finde, es gehört aber auch zu unserem Job, das ist klar. Wir müssen das auch anschauen und die kritisch überprüfen.
Die Medikamente ist ja eine Sache, haben ja noch viel, viel grösseres Spektrum, das wir abdecken müssen. Was ist für dich das Wichtigste?
Ich liebe meinen Beruf, weil ich kann auf Augenhöhe mit Menschen reden. Ich sehe mich nicht in der Rolle, als ich entscheide für die Leute, sondern ich tue ihnen die Medizin übersetzen, so dass sie im optimalen Fall können selber entscheiden, was sie wollen oder nicht. Wollen sie eine Impfung oder nicht? Wollen sie eine zweite Therapie oder nicht? Brauchen sie eine zweite Meinung oder nicht? So. Manchmal muss man halt auch entscheiden. Das ist dann nicht nur ein Wunschkonzert. Also das heisst, auf Augenhöhe bringen. Und ich finde auch eine empathische und, wir sagen dann, patientenzentrierte Medizin finde ich schön. Und damit meine ich, individuelle Lösungen finden mit den Menschen. Also nicht alle über den gleichen Kamm scheren, nicht nur weil alle irgendwie ein Alter überschritten haben, sind sie alle in der gleichen Schublade, sondern dass man eben individuell vorgeht.
Betrifft deine Forschung auch interdisziplinäre Forschung?
Seit 5 Jahren ganz fest, weil an der Uni Bern habe ich eine Professur, die eine geteilte Professur ist. Ich bin mit einer Apothekerin, leite ich zusammen ein Team von 30 Leuten. Und wir heissen interprofessionelle Grundversorgung. Und das bedeutet, Grundversorgung ist Hausarztmedizin, aber auch Medizin außerhalb vom Spital. Und interprofessionell bedeutet im Kern für uns Zusammenarbeit Apothekerin und Hausärztin, aber auch andere Berufsgruppen. Wir haben Leute bei uns, die in der Pflege arbeiten, sogenannte APNs. Wir haben PsychologInnen, die bei uns arbeiten. Und ja, wir haben am Anfang kurz das Thema gehabt, es hat ja niemand mehr Zeit, 10 Medikamente zu überprüfen. Kann man ja auch kritisch sagen. Und ich glaube, ein Lösungsweg ist, indem wir Aufgaben eben gemeinsam angehen. Und darum ist das so eine Stossrichtung von unserem Team.
Also, das heisst für dich vor allem, dass du ein guter Networker bist?
Also, an der Uni ist, glaube ich, meine Stärke, Leute zusammenzubringen. um ein Thema herum, wo sie alle finden, mal, da müssen wir etwas machen oder da sehen wir Gelegenheit, etwas zu machen. Und über die Jahre habe ich mich in der Schweiz, aber auch außerhalb der Schweiz gut können vernetzen mit Leuten, die ähnlich denken, die offen sind, die vielleicht auch ein bisschen eine Vision haben, wie könnte man es auch anders machen. Das bringt mich schnell zurück auf das IGPRN-Netzwerk, wo man einfach auch sieht, aha, die haben das gleiche Problem, aber sie lösen es anders. Und diese Haltung möchte ich vor allem auch in der Schweiz vorwärts bringen. Ja.
Was war so das Eindrücklichste gewesen, zu schreiben?
Dass ich deprimiert war an der Vorstellung zurück in die Schweiz. Oh. An dieser Konferenz ist die Tradition, dass man immer an einem Abend in kleinen Gruppen in eine Hausarztpraxis geht. Und das heisst, der geht der Sven in Schweden in eine schwedische Hausarztpraxis. Und was sehe ich dort? Eine grosse Gruppenpraxis, das kennen wir in der Schweiz auch. Und nachher zeigen sie ein Teamfoto, das war ein riesen Team, ganz interprofessionell. Und nachher zeigen sie, wie sie ihre Tage haben, viel auch mit virtueller Sprechstunde, Telefonsprechstunde. Nicht alle sozusagen müssen nach Göteborg in die Praxis. Dann reden wir darüber, ja, wie machen ihr das, wenn jemand aus dem Spital kommt? Wie kommen ihr die Informationen über? Ja, das ist alles digital, das ist alles verfügbar. Wenn ich jemanden ins Spital schicke, der Spitalarzt sieht gerade, was ich gemacht und gedacht habe. Dann denke ich, so könnte eben Medizin auch funktionieren, wenn sie eben digital ist. Und nachher hat es noch einen Raum gehabt für die alte Physiotherapie. Die ist dann rausgerät, heisst Palt. Und jetzt ist die Chefin von dieser Praxis gekommen und gesagt, und bei mir müssen alle immer eine Stunde pro Woche ins Fitness, zum fit bleiben. Dann habe ich das Gefühl gehabt, das ist wirklich, das ist Göteborg ist, oder Schweden vielleicht grundsätzlich, ich habe ja nur die Praxis gesehen. Sie ist digital und irgendwo auch eine menschliche Medizin. Und das Wartezimmer aussieht wie ein IKEA-Katalog, kannst du dir vorstellen. und sie haben eine Auszeichnung bekommen für Freundlichkeit, weil sie haben wie gemerkt, die Leute sind irgendwie manchmal grantig, wenn sie in die Praxis kommen. Und dann haben sie einen Qualitätspreis gewonnen von Schweden für die Tatsache, dass sie gesagt haben, also unser Ziel ist, wir tun alle anlächeln, wenn sie in die Praxis kommen. Alle sollen begrüßt werden mit einem Lächeln. Und dann haben sie das Gefühl gehabt, die haben wirklich verstanden, was auch Menschlichkeit ist.
Und was machst du damit?
Als ich dort bin, zuerst mal leer schlucken und einfach so das Gefühl habe von, wow, so könnte es auch sein. Und jetzt zurück in die Schweiz, sage ich mir, also es gibt Bereiche, wo ich beeinflussen kann. Zum Beispiel die Freundlichkeit, das kann ich jeden Tag in unserer Praxis beeinflussen. Das mit der Digitalisierung, das ist ein Projekt, das ich auch tue, mit verschiedenen Partnern und Partnerinnen pushen, dass es kommt. Das gibt mir Rückenwind. Aber es ist auch schwierig, weil irgendwie resigniert man auch ein bisschen. Man hat das Gefühl, es wird alles auf die lange Bank geschoben. Und wir sind immer noch in einem Schwarz-Peter-Spiel. Der Hausarzt wird noch faxen, das Amt will nicht. Irgendwie so ein bisschen, das ist ein Tenor. Und eigentlich ist der Tenor, sollte der folgendermaßen sein. Wir sind alle schon digital unterwegs, aber die Systeme können noch nicht miteinander so arbeiten, dass es eben so wie in Schweden ist. Und dann bräuchte es halt in der Schweiz einen Ruck, der heisst, jetzt brauchen wir einfach eine Digitalisierungsstrategie. Und das ist auch so geplant und die Gelder sind gesprochen. Und meine tiefe Hoffnung ist, es ist auch so, dass der Ruck kommt.
Hausärzte und Spezialärzte haben ja nicht immer das beste Verhältnis. Wie ist das entstanden?
Das finde ich jetzt noch eine gute Frage. Jetzt in meinem Umfeld habe ich darum eine ganz andere Wahrnehmung. Ja, weil wir sind hier, vor 5 Jahren haben wir die Praxis übernommen. Wir sind neu gewesen in dieser Region. Die Spezialärztinnen sind ja schon da gewesen. Und was man gemerkt hat, ist, wenn man ihnen schreibt, das ist wirklich sehr freundlich, kommt eine Antwort, man kümmert sich und das hat sich wie kumuliert in einen Zustand von heute, wo wir manchmal am Abend noch spät da hocken und eben so Dokumentationen machen für Digitalisierung. Und dann machen wir zum Beispiel eine Überweisung, oder? Und das ist abends um 10 Uhr. Und dann kommt um 5 ab 10 eine Antwort vom Spezialisten und sagt, ja, merci für die Zuweisung, ich schaue dir gerade, das ist doch gut. Und so erlebe ich wirklich eine sehr kollegiale Zusammenarbeit. Dass das nicht immer so ist, ja, das höre ich auch. Da hat es auch politische oder standespolitische Themen gegeben, wie Einkommen und wer verdient was, wer macht was, wo es Reibereien gibt, inklusive heute. Aber also ich persönlich glaube, das kann nur ein Miteinander sein. Weil jetzt zum Beispiel jeder Spezialist, der würde sagen, der Hausarzt braucht es nicht, ich kann das alles allein. Also alle, die als Spezialärzt arbeiten, die sagen uns auch, oder? Zum Glück hat die Patientin einen Hausarzt, der das wie koordiniert. Das ist schwierig für mich als Spezialist, sagen sie dann, das zu managen, wenn es keinen Hausarzt oder Hausärztin gibt. Für mich persönlich ist das so wie für viele Hausarztkolleginnen. Jeder hat so seine Kompetenzen. Wir erwerben das mit einem Facharzttitel. Und nachher ist es so, dass wir Fortbildung haben und so ein bisschen auch unsere Vertiefungen. Und es gibt Bereiche, wo ich jetzt mehr machen kann als in einem anderen Bereich. Und dort tut man sich dann eben ergänzende Partner suchen. Oder dass man seinen Kardiolog hat, seine Dermatologin hat und umgekehrt, oder? Die melden sich dann manchmal auch mit Anliegen bei uns, weil sie wie sagen, hey, ich habe ein Problem, das vielleicht auch ausserhalb von jetzt, Gastroenterologie vielleicht eine Beurteilung nötig ist.
Mhm. Wie bist du dazu gekommen, Hausarzt zu werden?
Relativ spät im Studium. Und zwar, weil ich bei einem anderen Hausarzt war, wo für mich in so vielen Facetten ein Rollenmodell ist für die Art von Medizin, die ich heute darf machen. Danke ihm. Und er ist ein Hausarzt, der sehr viel auch nachgedacht hat, was für ein Hausarzt will ich sein und was für eine Medizin möchte ich machen. Und dort hat es angefangen.
Bist du noch nie gereut gewesen, dass du nicht irgendwie in die Grossforschung gegangen bist?
Ich bin in die Grossforschung gegangen. Ich habe so Freude gehabt, dass es in der Schweiz vorwärts geht mit der, ich habe es gesagt, Akademisierung von Hausarztmedizin. Damit meine ich, dass es Leute gibt, die in der Praxis arbeiten, aber auch Forschung machen. Und ich habe in Bern dürfen im Fach Hausarztmedizin als Erste in Bern habilitieren und wir haben mehrere Professuren in der Hausarztmedizin. Von dem her habe ich das Gefühl, ich habe ganz viel erreicht. Manchmal komme ich die Frage über, hast du nicht bereut, statt Hausarzt zum Beispiel Spezialist zu werden? Und dann, oder im Spital zu bleiben, das ist ja auch noch so eine Option. Und da muss ich sagen, nein, ich bin extrem glücklich, weil ich bin nach an den Patientinnen und Patienten. Oder wenn man im Spital bleibt, dann macht man Karriere von Oberarzt und so weiter. Und man ist eigentlich wie immer weiter weg auch von der Patientin. Mhm. Aber ja, ihr Praxis finde ich das eben schön, dass alle 15, 30 Minuten hockt jemand Neues vis-à-vis und ich muss direkt in die Augen schauen und eine Antwort geben. In der Praxis sind für mich die Highlights, wenn ich sehe, da ist eine komplexe Situation und es ist gelungen, gemeinsam, das ist nicht, dass ich es allein gemacht habe, sondern mit den PatientInnen zusammen, gemeinsam einen gescheiten Weg machen. A, machen wir, B, machen wir nicht, C, tun wir überlegen und wir merken, A, wir tragen das gemeinsam. Da habe ich das Gefühl, das ist eine gute Medizin. Man hat nicht alles gemacht, was möglich ist. Und man hat nicht einfach nur gesagt, ah, das tun wir jetzt einfach mal nur beobachten, sondern wir haben gemeinsam gesagt, was machen wir jetzt. Und in der Forschung, da spüre ich immer wieder so Themen aufpoppen, wo ich denke, ah, das haben wir jetzt eine Chance, jetzt können wir eben Digitalisierung machen oder Interprofessionalität. Und wenn ich dann sehe, dass ich Kolleginnen finde, die die gleiche Leidenschaft haben und wir dann einen Forschungsantrag schreiben und wenn das dann unterstützt wird und wir dann können wieder Leute anstellen und dann die Ausbildung der Forschung, da habe ich wirklich das Gefühl, das ist so ein langsames Rad, aber ein Rad, das erlaubt, eben die Akademisierung vorwärts zu bringen.
Du sagst auch, du bist sehr interessiert an der Weiterbildung von Hausärzten. Wir haben da auch immer wieder einmal Praktikanten quasi. Wie ist das?
Ja, das ist super für unser Team. Und eben ich selber bin deswegen Hausarzt geworden und wir sehen auch in Studien, dass das einen grossen Einfluss hat. Für uns bedeutet das, dass da gibt's Leute, die ins Medizinstudium anfangen und nach 2 Monaten sind sie bei uns in der Praxis. Also sie haben die Matur gemacht im Sommer, im Herbst sind sie bei uns in der Praxis und können das erste Mal sehen, wie funktioniert so ein Arzt-Patienten-Gespräch zum Beispiel. Und das geht dann wie weiter. Über das Studium bis jetzt auch wir Praxisassistenzärzte haben. Das heisst, es sind Menschen, die haben das Medizinstudium abgeschlossen, aber sind in der Weiterbildung. Und die haben schon eigene Kompetenzen, die können selbstständig auch arbeiten, unter Betreuung und Aufsicht, aber können vieles schon selber machen. Wie geht man mit gleichen Problemen um, wenn man einfach in einem anderen Land ist? Und
ich kann mir das so gar nicht vorstellen. Weißt, wie anders kann es denn sein?
Ja, also wenn man jetzt schnell beim Thema Digitalisierung und Daten sind, so kann das so grotesk sein, dass es Länder gibt, die haben so gescheite Leute, aber keine Daten zum Analysieren, weil es nicht vernetzt ist, weil es nicht, kannst du dir vorstellen.
Ja, das kann man vorstellen, ja.
Und da gibt's Länder, die haben Daten über Millionen von Leuten und Bewohnern aus dem Land. Aber sie wissen nicht, was anfangen. Und das ist vielleicht ein bisschen das ganz extreme Spektrum, oder? Von, wissen, was man mit Daten machen könnte. Und Daten haben nicht wissen, was machen. Und das zusammenbringen, das finde ich spannend, ja, wie sie das machen.
Merkst du denn auch grosse Unterschiede zum Beispiel in Behandlungen?
Ja, dass es zum Beispiel anders geregelt ist, oder? Dass man, mir kommt jetzt einfach gerade ein Beispiel sehen, ist vielleicht nicht das Beste, aber es gibt ja da die bekannte Abnehmspritzen oder Wegovy oder, GLP-1-Agonisten heissen die. Und in der Schweiz ist es so, dass es sehr fest reglementiert ist. Also, wer darf es verschreiben, was muss erreicht werden, wer muss wem was sagen. Das ist so ein Regelwerk, wo zur Konsequenz hat, so würde ich es beurteilen, dass es Leute gibt, die sehr lange warten auf einen Behandlungsplatz. Teilweise über ein Jahr. Und jetzt in einem anderen Land, wie jetzt zum Beispiel Dänemark, da tun das zu Hausärzte innen verschreiben. Und das ist ja viel einfacher geregelt. Jetzt kann man das gut oder schlecht finden, aber einfach gleiche Medizin, oder? Anders. Übergewicht, komplett anders geregelt.
Wahrscheinlich sind die Themen auch anders. Also werden Krankheiten oder Beschwerden oder was auch immer auch anders gewichtet in den einzelnen Ländern. Also gibt es in den einzelnen Ländern Krankheiten, die vielleicht mehr vorkommen und anders gewichtet werden?
Ja, und man ist sich dessen vielleicht gar nicht so bewusst, außer man will dann eben auch so Forschung machen. Ich mache noch so gerne so Forschung, wo man etwas in verschiedenen Ländern gleichzeitig fragen. Meistens sind es Studien mit 1000, 2000 Hausärztinnen aus 20 Ländern, so typisch. Mhm. Und dann machen wir so Vignetten über Fälle, meistens ältere Leute, und fragen, wie würdet ihr es bei dieser Person eine Behandlung machen? Dann sehen wir riesigen Unterschied zwischen den Ländern. Und wenn wir dann fragen, wie erklärt ihr euch, dann merken wir, gleiche Krankheiten präsentieren sich anders. Und ein Beispiel ist, wenn jetzt jemand, wenn es darum geht, Hirnschlag, da gibt es Länder wie jetzt in Osteuropa, wo wir spüren, das ist ein riesen Problem. Wir haben so viele Leute, die Hirnschläge haben, mit dem Rauchen und dieser Bevölkerung, die auch älter wird und rauchen und älter und haben sie viele Hirnschläge. Und das heisst, die Ärzteschaft überlegt sich extrem, wie können wir noch mehr machen, noch mehr, dass das nicht wieder passiert. Und nachher haben wir so ein bisschen Nordwesteuropa, wo viel mehr auch Bevölkerung hat, 80 plus, wo das alles wie überlebt hat. Und wo wir wie merken, zu viel Medizin kann auch wieder Schaden bedeuten. Wenn wir wie nicht das optimale Gleichgewicht findet. Und so merkt man, dass man bei gleichen Krankheiten unterschiedliche Herangehensweisen hat. Einfach weil, was häufig ist um einen herum, beeinflusst einen.
Und wahrscheinlich auch, hat das mit der Kultur der einzelnen Menschen zu tun?
Ja, das sagen die Ärztinnen uns immer ganz fest. Oder dass zum Beispiel, dass es Kulturen gibt, wo die Bevölkerung wie gewohnt ist, ich brauche einfach eine Tablette zu nehmen. Mhm. Ich hätte jetzt gerne eine Tablette. Und da gibt es andere Kulturen, wo das nicht ist. Das merke ich als Hausarzt. In Konolfingen hat es viel auch internationale Menschen. Und die sind teilweise für ein Zeitchen zu Konolfingen und dann wieder in einem anderen Land. Das heisst, sie pendeln zum Beispiel von einem Kontext, wo man eine Vorsorgeuntersuchung macht und dort macht man alles. Ein Röntgen, ein Ultraschall und so, alles. Und das kommt aus einer Kultur von, wir haben es erreicht, als Gesellschaft uns zu leisten, dass die Personen auch alles bekommen. Mhm. Und dann kommen sie zu mir, zu einem Schweizer Arzt, der sagt, ja, das, das und das machen wir nicht, weil wir gesagt haben, Studie, das bringt euch auch nichts. Und das ist dann für sie schwer zum Schlucken, oder? Sie kommen vom, ich habe alles bekommen, zu, ich muss auf etwas vielleicht auch verzichten. Und das heisst, das muss man wie eben kommunikativ auch gut begründen und begleiten. Ich hoffe, es ist schon übergekommen, dass meine Leidenschaft ist eben, dass man individuelle Lösungen findet in der Medizin. Und dass die eben nicht abgesteckt werden durch eine Zahl, in ein Alter, sondern wie ist die Person vis-à-vis. Und das kann bedeuten, dass jemand noch 3 Medikamente mehr bekommt und jemand vielleicht 1 weniger, eben im Dialog. Und ich merke auch, dass ich manchmal für die Senioren-Universität auch Vorlesungen gebe und ich merke, das Thema Medikamente im Alter ist immer ein grosses Interesse. Und dann in so der Diskussionsrunde, die es im Anschluss an mich gibt, merkt man schon, da ist ein riesen Informationsbedarf.
Das war der Sven Streit, der Hausarzt.
It's not easy, yes, it's true. What we're all going through. Sitting round and feeling blue. Nothing else that we can do. Hold your head up high. Make the best of time. Don't forget to move your body to the beat. Don't forget to sing out loud and to feel free. Don't forget to praise the earth 'cause you're alive. Don't forget to hold your head up high. Here we are and it's all new. We just got to make it through. You've got worries chasing you, wondering what we could do. Hold your head up high. Make the best of time. Don't forget to move your body to the beat. Don't forget to sing out loud and to feel free. Don't forget to praise the earth 'cause you're alive. Don't forget to hold your head up high. Don't forget to move your body to the beat. Don't forget to sing out loud and to feel free. Don't forget to praise the earth 'cause you're alive. Don't forget to hold your head up high. Don't forget to move your body to the beat. Don't forget to sing out loud and to feel free. Forget to praise the earth 'cause you're alive. Don't forget to hold your head up high.
Jetzt ist Wilma bei mir. Sie ist im Pflegeheim gegenüber und wir haben uns lange in die Wohnung schauen und haben immer wieder einmal miteinander gesprächelt. Vor allem aber über die Hunde. Sie hat einen Hund gehabt, den Bubu, und der ist dann gestorben. Wie bist denn du, Wilma, in die Schweiz gekommen?
Also das war eine Zeit, in der viele deutsche Mädchen in die Schweiz waren. Unter anderem auch viele von meinen Klassenkameradinnen. Mhm. Und ich habe ja inzwischen habe ich schon meine Lehre fertig gehabt. Ich habe Floristik gelernt, also Blumenbinderin, sagt man im Deutschen. Aber mein Wunsch wäre einfach gewesen, Krankenschwester zu werden. Und nachher hat es geheissen, man muss ein Haushaltslehrjahr gemacht haben, bevor man überhaupt im Spital anfangen darf. Und nachher habe ich gefunden, ja, dann könnte ich ja das auch in der Schweiz machen. Und meine Eltern haben sich bemüht, es hat dort der Verein junger Mädchen, hat die Organisation geheissen, haben mich dort angemeldet und die haben mir dann eine Stelle besorgt in Basel, also in Binningen, bei einem ältere Ehepaar. Also das heisst, die alte Mutter hat noch gelebt und die Tochter war Lehrerin in Basel. Und da habe ich es, ja, was habe ich gemacht? Ich habe einfach im Haushalt gearbeitet. Da habe ich das so angeeignet.
Haben Sie auch Kinder gehabt, die Familie?
Nein, keine Kinder. Die hatten einen grossen Garten gehabt und es war einfach wirklich sehr schön gewesen. Ich war dort gut aufgehoben gewesen. Aber mein Problem war dann, es war so nicht lange nach dem Krieg, das war 1959 im Oktober. Und dann sind die Schweizer noch nicht so gut eingestellt. Sie hatten noch ein bisschen eine Abneigung gegen Deutsche gehabt. Und das hat mir dann sehr zu schaffen gemacht, muss ich sagen.
Hast du den Schweizerdeutsch überhaupt verstanden?
Mit Mühe. Mit Mühe. Also, ich habe manchmal wirklich müssen fragen.
Was ist denn deine Sprache? Sie Schwäbisch, oder?
Nein, das reine Schriftdeutsch.
Woher bist denn du gekommen?
Bielefeld. Ich bin 39 auf die Welt gekommen. Ich bin 4 Wochen alt gewesen, ist mein Vater eingezogen worden, hat er in den Krieg müssen. Er ist, hat man mir nachher erzählt, etwa einisch mal im Urlaub daheim gewesen. Aber in der Kriegszeit sind wir, meine Mutter und meine Schwester, wir sind aufs Land, also in ein Dorf evakuiert worden, weil wir ziemlich in der Stadt gewohnt sind. Und weil dann die Bomberei losgegangen ist, ständig Bomben gefallen sind, hat man eben Frauen mit kleinen Kindern aus der Stadt rausgenommen und in ein Dorf. Und dort sind wir in eine irrsinnig liebe Familie gekommen.
Ist dein Vater denn gesund gewesen, als er zurückgekommen ist?
Er hat noch 40 Kilo gewogen, wie er nach Hause. Meine Mutter konnte ihn die Treppe hochtragen.
Mein Gott.
Ja, ja.
Und daran
aber mein Vater war, ich habe zu meinem Vater nie das Verhältnis gehabt, was ich mir eigentlich gewünscht hätte. Für mich war er irgendwo immer ein bisschen fremd. Aber
merkst du, dass jetzt die ganze Zeit Hochdeutsch redest?
Ist wahr?
Ja, ja, ganz automatisch, wie von der alten Geschichte
erzählst. Ja,
ist noch spannend.
Ja, ja. Ja, das waren eben die Kriegszeiten. Und wir sind dort auf dem Dorf, wo wir waren, dann sind eben nachher auch Bomben runtergefallen. Ein bisschen oberhalb vom Dorf ist die grosse Autobahn von Hamburg in Süden gegangen. Und die hätte man natürlich auch wollen zerstören.
Eine wichtige Verbindung.
Und dann ist ein grosser Bahnviadukt auch in der Nähe gewesen. Und das hätte ja alles müssen, ja, haben sie alles wollen vernichten, oder? Und darum sind eben bei uns nachher auch Bomben gefallen. Mhm. Es ist dort, da ist das Haus gewesen, ist ein Zaun gewesen, ein kleiner Bach, nach einem schmalen Strössli und dann ist ein riesiges Feld gekommen und da oben ist die Autobahn gegangen. Und dann sind hier in dem Feld sie ständig Bombentrichter gewesen. Und dann sind natürlich bei uns Scheiben kaputt gegangen, ja. Ziegel ab dem Dach. Aber der Hof selber hat keine Bombe getroffen. Die Großmutter ist eben so, wie man die früher die Leute mit dem Zöpfli hinterm Kopf und ganz grauhaarig und sie ist auch schon sehr alt gewesen. Sie ist so in ihrem Lehnstuhl gehockt und nachher hat sie so ein Fußbänkli gehabt und das ist wie ein kleines Gigampfi gewesen. Und dort bin ich gern drauf gehockt und dann hat sie mir Geschichten aus der Bibel erzählt und wir haben zusammen gesungen und das ist etwas, wo eigentlich bei mir ständig da ist. Auch besonders, wenn es mir schlecht geht, dann denke ich immer an die Großmutter.
Also hast du schlussendlich trotz Krieg und allem eine schöne Kindheit gehabt?
Trotzdem, ja. Ja, muss ich sagen. Weil wir hatten ein Tier gehabt, ich hatte meine kleinen Büseli gehabt, die ich hatte. Ich hatte so ein kleines Karettli gehabt, das haben sie mir machen lassen. Dort habe ich dann die Büsse drin gesetzt und mit dem, ich bin auch mit aufs Feld. Wir haben, früher hat man ja, wenn das Korn reif war und fort war, hat man nachher die Ähre noch aufgelesen, oder? Man hat ja, oder auch wenn die Herdtöpfe sie ausgemacht wurden, ist man nachher noch nachträglich mit dem Häckerli und hat alles noch zusammengelesen. Ja, weil es alles nötig war, oder?
Also du magst ja ganz viel erinnern von deiner frühen Kindheit.
Ja, und das waren schöne Sachen, ja. Ja.
Aber nachher bist du in der Schweiz.
In der Schweiz habe ich dann meinen Mann kennengelernt. Ich war mal schwanger geworden, wir haben geheiratet. Wir haben dann in Deutschland, in Basel auf dem Standesamt, aber kirchlich haben wir dann bei meinen Eltern daheim geheiratet. Und nachher habe ich 61, 62, 63 habe ich meine ersten 3 Kinder bekommen. Und im 70 habe ich noch einen Buben bekommen.
Also du hast 4 Kinder?
Ja. Aber dann ist eben nach, Ja, fast 26 Jahre sind wir auseinandergegangen, ist es nicht mehr gegangen. Und ich habe immer auch gerne ein bisschen nebenher gearbeitet noch.
Zu dieser Zeit war es ja nicht so einfach gewesen, sich scheiden zu lassen.
Nein, es war nicht einfach gewesen.
Was hast du denn schlussendlich geschafft?
Also ich habe schon während der Ehe, ich habe mir einfach immer wieder etwas gesucht. Ich habe gerne ein bisschen etwas geschafft. Ich habe serviert, ich habe an einem Kiosk geschafft. Ich habe bei der Nestle da in der Küche, Kantine habe ich mal gemacht. Und immer so quasi so Saisonstellen. Und nachher haben wir jetzt Bigler ein Body gehabt und dort habe ich noch Badmeisterprüfung gemacht und habe die Body geführt mit kleinem Kiosk, mit ich habe Essen gemacht, dort habe ich einfach alles gemacht. Ich habe dort die Body geputzt, ja.
Eine richtige Powerfrau.
Ja. Und nebenher habe ich immer zwischendrin noch so Laientheater gespielt.
Wo hast du denn einmal gespielt?
Im Jodlerclub und bei Männerkopf zu biegeln.
Ah ja, sehr gut.
Ja.
Was für eine Rolle hast du gehabt?
Ja, was habe ich gehabt? Immer so, was haben wir Stück? Wir haben traurige Stücke gespielt, wir haben drei Männer im Schnee gespielt. Da bin ich die Frau Pölsterli gsi und ja, einfach eigentlich alles ein bisschen querbeet.
Und du hast mir einmal erzählt, dass du gelernt hast, Berndeutsch reden.
Ja, ja, wir haben dort, ist eben die Frau vom Tierarzt hat dort, Rosemarie Krumme, hat dort Regie gemacht und die hat mir wahnsinnig geholfen. Habe ich das ein bisschen, ja, habe mir gerne Mühe gegeben. Ich wollte ja dazugehören. Ich habe nicht gerne abseits stehen, oder? Und das war mir gerne wichtig gewesen, dass ich dazugehören kann.
Also die wichtigsten Wörter auf Berndeutsch brauchst du, gang und so weiter,
ja,
die ich nie brauche.
Ja, ja. Also, ich gebe mir Mühe. Und nachher, wo das eben alles durch war und ich auch von Bigler fort bin, habe ich dann noch die kleine Wirteprüfung gemacht, habe ich mich dort angemeldet und habe dann im VBS, in Bern, in dem grossen, riesigen Gebäude, habe ich die Kantinenleitung übernommen. Und dort habe ich geschafft bis zu meiner, wo ich eigentlich wäre pensioniert worden, aber ich habe gewusst, ich habe ja nicht gäng immer nur so kleine Stellen gehabt. Ich habe nicht wahnsinnig viel AHV einzahlen und habe gewusst, wie geht das nachher. Das hat mir ein bisschen krumme gemacht. Und nachher ist aber an der Blumenbergstrasse, bei der Amaswiss, haben sie die Cafeteria auf eigene Rechnung können führen. Und ich habe dann, obwohl ich bin pensioniert worden, habe ich dann das wieder können übernehmen und habe dort noch 10 Jahre gearbeitet, bis ich bei 73 geworden.
Also, dein Leben hat ganz fest aus Arbeit bestanden.
Ja, ja, ja. Gut, aber das hat mir eigentlich nichts gemacht. Das hat mich ausgefüllt. Und ich habe ja gewusst, für was. Mhm. Oder?
Was hat dir am besten gefallen, so bei deinen Gastro-Arbeiten?
Ja, das ist eigentlich einfach der Kontakt auch mit den Leuten. Und ich habe so irrsinnig viel liebe, gute Menschen gelernt kennen. Bei vielen war man einfach freundlich gewesen, guten Tag, ciao, wie geht's dir? Aber man hatte auch Teilleute gehabt, wo man wirklich gute Gespräche können führen. Manchmal hat es einfach ein bisschen an der Zeit gefällt, oder? Aber es gibt Leute, die mich sogar hier noch besucht haben. Also dann von der Amaswiss. Das habe ich so schön gefunden, wo man vielleicht 2-mal im Jahr holt hier das Telefon oder mal schreibe aus der Ferien. Und da haben sie gewusst, ich bin hier und sie mich hier besuchen. Das hat mich so gefreut.
Und so wie du erzählst, bist du auch ein Organisationstalent.
Ja, das hast du müssen sein. Oder das habe ich schon früher, wie Kinder noch kleiner waren. Ich habe hier keine Mutter gehabt. Und Schwiegereltern sind in Rheinfelden gewohnt und haben sich wenig und nichts gekümmert. Also, ich musste organisieren. Und ich wollte nicht, dass meine Kinder allein sind. Ich bin am Abend servieren. Aber dann waren die Kinder im Bett und dann musste halt meine Mama daheim sein.
Sonst hat er nicht viel mitgeholfen.
Er hat seine eigenen Hobby gehabt. Ja, es war nicht eine schöne Zeit gewesen, aber...
Schade?
Ja, es ist schade, ja. Ja, es ist sehr schade, ja.
Aber du hast ein gutes Verhältnis zu deinen Kindern.
Ja, super, ja, das ist ja so. Also zu den Töchtern besser wie zu den Söhnen, muss ich sagen, aber...
Wenn du so zurückschaust, welche Zeit war die schönste gewesen?
Die schönste war in Elverdissen, wo wir bei der Bauernfamilie evakuiert waren.
Und von der Erwachsenenzeit?
Ja, wenn ich meine Kinder hatte, ja.
Wo hast du ihn geboren?
Ah, wir sind eben, das ist eben auch so ein Kapitel, das ich nicht so gern. Wir sind im Ganzen 13 Mal gezügelt.
Nein.
Wir haben manchmal noch nicht Karton auspacken, dann hat es schon wieder geheißen, wir zügeln wieder. Also es hat mir einfach für meine Kinder leid getan, weil sie ständig die Schule wechseln mussten.
Ja, und für die ist es ja auch nicht gut.
Nein, es ist nicht schön gewesen.
Und warum hinter dem müssen sie?
Das ist eben das dunkle Kapitel von der ganzen Geschichte.
Aha.
Es ist nicht schön gewesen, nein.
Mhm. Aber hast du dich versöhnt mit dieser Zeit?
Ja, ich habe mich versöhnt in dem, versöhnt. Ist nicht ganz der richtige Ausdruck. Es ist einfach immer noch da. Mhm. Aber ich kann es ja nicht mehr ändern. Es ist gsi, mir hat es für meine Kinder leid da. Und, ja.
Hat die ganze Verarbeitung auch mit dem Glauben zu tun?
Vielleicht. Also, wie soll ich sagen? Ich weiss, wir haben den lieb Gott. Das habe ich dann gelernt, wie man dort auf dem Dorf, das habe ich eben schon von der Großmutter gelernt. Ich bin nicht so ein fleissiger Kirchengänger. Das, ich finde einfach, ich muss mit mir selber wissen, wie es muss gehen. Mhm. Oder viel, habe ich, bei vielen habe ich so die Heuchlerei, das man ich nicht habe.
Ja, das sehe ich, wenn ich die anschaue.
Oder, Es hat mir so viel gegeben, dass die Großmutter dann in dieser Zeit, sie hat mit mir gebetet. Ich bin dort auf meinem Stuhl, ich sehe das vor mir, auf meinem Stuhl gehöckelt, wir haben zusammen gesungen. Und das in dieser schlimmen Zeit, ich glaube einfach, das hat uns allen geholfen. Mhm. Und ich weiss auch jetzt durch meine vielen Operationen, ich bin manchmal in meinem Bett gelegen und habe gesagt, lieber Gott, hilf mir. Und es ist ja gegangen. Mhm. Darum sage ich...
Ja, du bist auch irgendwie eine Steherfrau, gell?
Ja. Ja, also ich habe meine Nahtoderfahrungen gemacht in den letzten 2 Jahren.
Ah, ja.
Und
wie war das?
Irgendwie gleich schön.
Ja.
Schön und doch nicht, weil ich gewusst habe, die Töchter waren bei mir, sie haben mich die Hände gehalten. Aber schlussendlich konnte ich ja nicht gehen oder noch nicht müssen gehen, wie man es sagen will, oder?
Hast du denn etwas gesehen in dieser Zeit? Hast du Licht gesehen oder so, wie man mir erzählt, oder?
Irgendwie hat so eine Ruhe ausgestrahlt, weißt du, das kannst du gar nicht beschreiben. Darum sage ich heute, wenn es dann muss sein, dann muss es sein, dann ist es nachher und dann gehst du halt.
Wartest du noch ein bisschen?
Ja. Ja, nein, ich sage mal, früher, weil ich bin eigentlich eine lustige, aufgestellte Person gewesen, weil solche Gedanken würde nie jemand hinter mir suchen, nie.
Warum nicht?
Nein, weil ich habe immer auch so ein bisschen so auf die leichte Schulter und...
Also gegen aussen tun, wie wenn alles so...
Ja.
Das kenne ich auch, ja.
Ja, genau.
Das kenne ich sehr.
Ja, und mit dem kommt man ja eigentlich gut durchs Leben, oder?
Aber die Umgebung meint, man sei oberflächlich.
Ja, ich weiss, ich kenne das.
Ich auch.
Ja.
Sehr ähnlich. Ja. Hast du denn irgendwelche Pläne gemacht, wie es soll sein, wenn du stirbst?
Ja, das habe ich alles schon schriftlich gemacht. Ich weiss, also ich habe jetzt, es klingt zwar blöd, aber von meinen letzten 2 Hunden habe ich die Asche in einem Herz aus Holz. Die steht bei mir im Schrank Und meine Asche und die Asche von meinen Tierli, die geht dann mit mir zusammen an den Fluss, an die Ilfis in Langnau.
Okay.
Das habe ich ausgeschrieben.
Du hast ja gehört, das Neueste, dass man sogar begraben mit dem Tier.
Ja, das habe ich jetzt gelesen.
Ganz neu.
Ja, ja. Aber ich will nicht da irgendwo so, ich sage gegen so eine Heuchlerstude brauche ich nicht. Ich bin ein Krebs, ich gehöre ins Wasser und ich will wieder ins Wasser.
Hast du auch bestimmt, ob sie irgendeine Beerdigung machen müssen oder so?
Also ich habe gesagt, ich will eine Abdankung in der Kirche. Das möchte ich.
In der Reformierten?
Ja, ja, genau. Aber sonst, und am liebsten zu Langnau, weil Langnau ist irgendwie, ich bin sehr Eishockey verbunden. Oder also das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, ja. Ich bin seit 50 Jahren bin ich an alle Match in Langnau gehen, Match schauen.
Ist nicht wahr?
Ja. Und ich habe, wie lange, etwa 10 Jahre habe ich den Fan betreut an die Auswärtsfahrten. Das hat mir sehr viel gegeben. Das ist so eine tolle Sache gsi irgendwie.
Und das sind auch andere Leute, gell?
Eben, ja. Und man hat einfach über das Hockey geredet und das alles mal auf die Seite legen, oder?
Aber jetzt, weisst du, so im Pflegeheim ist nicht so einfach, gell?
Nein, es ist nicht einfach. Man muss einfach gewisse Sachen akzeptieren und gleich probieren, noch sein eigenes Leben zu führen. Und das tue ich.
Du hast ja heute einen speziellen Tag und bist ein bisschen nervös.
Ja, ich bin nervös, ja, weil eben, es kommt eben morgen kommt mein neuer Hund.
Und wie hinter das wechselt?
Ich habe ein gemischtes Gefühl. Und ich hoffe, dass ich dem, ich habe mir es vorgenommen, ich werde ihm auch die Liebe einfach noch geben. Und ich hoffe, dass es geht. Ich weiß es nicht, wie geht es in der Nacht? Kann er in der Nacht bei mir sein?
Aber im Notfall kann er bei deiner Tochter sein.
Ja, sicher. Aber weisst du, ich möchte einfach schon, dass er bei mir wäre.
Und das kleine Wunder ist passiert. Die Wilma hat ein kleines Shih Tzu-Hündchen bekommen. Er ist fast 10 und sie strahlt. Wenn ich sie sehe und der Robi ist völlig pflegeleicht und ist immer bei ihr. Sie hat aufgeblüht. Ist mit dem Rollator und mit dem Hund schon morgen vor dem 7. unterwegs. Beide happy, eine Freude. Ganz nach ihrem Motto.
Dass mir mein Hund viel lieber sei, sagst du, o Mensch, sei Sünde. Der Hund bleibt mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde.
Aprilmorgen auf der grossen Schanze, silbriges Licht spiegelt sich vom Busbahnhof. Und ich hocke zuerst auf dem Mäuerli-Rand und ich seh Jenna mit den Kaffees kommen. Sie stellt sich her und sie grinselt blöd und ich frage, also was ist los? Und sie zupft zuerst noch ein Parisien für einen in den Teufel zog davon. Sie sagt, ich hab mich glaub verliebt und wehe, du lachst mich aus. Und ich schmunzle, es ist halt wieder Frühling, Jenna bei dir. Kann man sich verlassen darauf? Das kommt schon gut, das kommt schon gut. Jenna, jetzt schaust du mal, wie es läuft. Das kommt schon gut und ich habe gehofft, dass ich mir's glaubt. Juni nahm ich an den Bläventisch, habe das Bier von Jenna hergestellt. Und ich schmecke ein bisschen das Gras oder Rasen und ich warte, bis sie mehr erzählt. Und sie fragt, ob ich will mitkommen und seine Band auf die CD im Wasserwerk. Es werden sicher alle dort sein. Es lohnt sich auch wegen dem Konzert. Oder wären er und ihr zum ersten Mal ein Bärli sein vor den Leuten. Wirst du sehen, die wären die Schweizer Arctic Monkeys. Hast auch jetzt ein MySpace-Hit. Warum muss gegen die Schweizer irgendetwas sein, hab ich gedacht. Und ich hab gesagt, okay, ich komme mit. Es kommt schon gut. Es kommt schon gut, Jenna mit denen, wer es läuft. Es kommt schon gut, und ich hab gehofft, dass sie mir's glaubt. Oktober aber und es schifft, Jenna, das hinterste der Bad.
zwei Gläser leer, wo ich bin angekommen und hab gefragt, sag, ist es wahr? Oh, sie nickt, oh, sie hustet, heiser. Er ist ein Arsch, ich hätt's denk sollen wissen. Schreibt er all die schönen Lieder für so einen Kuba-Bartussen. Und ich nehme ihre Hand und ich setze ihn an. Sie winkt ab, bitte sag jetzt nichts. Das Letzte, was ich jetzt brauchen kann, ist einer, wo mir irgendetwas vorliegt. Von wegen, es kommt schon gut, es kommt schon gut. Oh, es nachher eben doch nie halt. Sag doch einfach, ich hast doch selber gar nie gelohnt. Ein Primitivo kannst du noch bestellen, wenn du möchtest etwas Nützliches tun. Und ist da auf und geht zur Bar und geht. Ich höre den Hund noch ein bisschen zu. Es kommt schon gut, es kommt schon gut, es kommt schon gut. So ein Quark, es kommt schon gut, es kommt schon gut. Bla 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 bla. Es kommt schon gut, es kommt schon gut, Jenen, im Frühling hast du die Geschichte verdaut. Es kommt schon gut, und ich hab gehofft, dass sie mir's glaubt. Es wird wieder Frühling, Jenen. Es wird immer wieder Frühling, Jenen, ich hab gehofft, dass sie mir's glaubt. Es wird wieder Frühling, Jenen. Es wird immer wieder Frühling, Jenen, ich hab gehofft, dass sie mir's glaubt.
Sie haben das Kirchenfenster gehört von Elisa Sprecher, Technik Roland Schmid. Am Sonntag, am 7. September, am 9. ist der BO-Gottesdienst aus der reformierten Schlosskirche zu Interlaken. Am Dienstag, am 9. September, wie immer das Kirchenstübli am 8. und am 9. das Kirchenfenster Feuer gegen das Buch von der Orit Tempelmann. Ich wünsche Ihnen eine ganz gute Zeit.
It was all in me, got that holla. No limit to what it can be, tell everybody, I'm on my way. I'm an ember in a desert, burning through the night. I'm a star, a forest fire, lighting up the sky. Unstoppable, wish I knew before. I'm an echo in the distance, hear me when I roar. Where the rivers meet the oceans, stronger than before. Unstoppable, now I know I got that. Small. You're the thunder, you're the lightning. Show them who you are. You never knew. I hope you know you got that.
What do you think of Switzerland when you think of Switzerland? What's the most Swiss thing from Switzerland?
It's not Roger Federer.
Do you think that Switzerland is just the motherland of all the watches, chocolate and just a winter wonderland? No, we have more than yodeling. The best inventions are all made in Switzerland.
For example?
Well, instant coffee, potato peelers and processed cheese. The famous Swiss Army knife with clever tools
and a lift for skis.
You know there wouldn't be a rock star without the electric guitar. Hey, so let's do this.
All right, Sandra.
Made in Switzerland, like the zipper and muesli. Made in Switzerland, like the internet or LSD. Made in Switzerland, and when you need transparency, just use some cellophane that's made in Switzerland. Like the garlic press, take two and one for free, is made in Switzerland.
Like our neutral weapon industry,
made in Switzerland. The theory of relativity is theoretically made in Switzerland. But there's one thing that's more famous and even bigger than the Matterhorn.
What could it be?
Here's the absolutely true and never before been told story of how the most Swiss invention of all was born.
It all started in the mid-50s. In the mid-50s of the 13th century, when this ancient land was in desperate need of a hero who'd unite them all.
The colors have changed to sepia, welcome to old Helvetia. This land is rich in poverty, there's hunger, thirst and misery. We are so poor that Jesus holds.
We need someone to save our souls.
Save us from misery, lead us to liberty here in old Helvetia.
But who will lead us to the light?
Is it Heidi?
No!
Is it just the regular Swiss cow?
No! Is it the Wicked Witch of the West?
And most certainly not Roger Federer.
No.
It's our national hero, the Swiss version of Robin Hood, who fights for good. We know him well. It's William Tell.
I'm a crossbow man and a hero, but I just can't stand the sight of blood. I'd rather sing in bright light nights and dance in sassy tights. I have a vision of a world without division. I have a vision where to love is our mission. So here's my decision. We do a music competition, and I name this vision Concours Eurovision de la chanson. Oh, never mind. Let's call my vision Eurovision.
Made in Switzerland, we celebrate Hell's vision here. Every year,
made in Switzerland,
and now you finally understand that, like the Swiss, Eurovision is non-political, strictly neutral. Doesn't matter if you're good or brutal. Welcome gender diversity, but with decency and no nudity. Sparks of fire and crazy lightning make the staging far more frightening. Why the hell is it raining here? Oh, is it John's tears?
No, it's tears from Roger Federer.
We've invented democracy and the voting system too. So blame it on the Swiss if you're someone go through.
Made in Switzerland, we've invented ESC.
Made in Switzerland,
to unite the people peacefully.
Made